Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 14 ist vorbei und es gab wieder einiges zu besprechen. Es gab wirklich auch einige Top-Spiele, mit denen wir uns diese Woche befassen wollen. Ich habe heute einen Gast bei mir. Wir sind heute nur zu zweit und zwar ist nur der Florian bei mir. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, der Rest der Crew wird sich mit unserem Special beschäftigen zum College Football. Das wird ihr, ich glaube, es wird morgen aufgenommen. Das heißt, ihr werdet ihr auch entsprechend morgen zu hören bekommen, sodass ihr dann danach reinschalten könnt und dann euch einmal mit College Football beschäftigen könnt. Da gehen wir ein bisschen einfach mal so in die Details reiß. Aber Florian, das soll jetzt nicht Thema bei uns sein, sondern wir wollen uns die NFL angucken und wollen direkt mit einem der Top-Spiele anfangen, die es am Wochenende gab. Das war die Carolina Panthers gegen die Minnesota Vikings. Und ein bisschen überraschend vielleicht, Florian, die Panthers haben das Spiel gewonnen.
Ja, ein bisschen überraschend war schon. Die Panthers sind aber dieses Jahr auch wieder sehr stark, nachdem sie letztes Jahr so ein bisschen den Durchhänger hatten. Liegt unter anderem daran, dass Cam Newton auch, so scheint es zumindest, wieder bei voller Fitness ist und ganz gut spielt, meiner Meinung nach. Und ja, die Minnesota Vikings auch eins der besten Teams in der NFC. Das wird ja uns heute durch die Sendung begleiten, dass die NFC so unübersichtlich ist, weil es so viele Teams gibt, die theoretisch in den Super Bowl einziehen könnten, dass man sich absolut noch nicht festlegen kann. Das war schon ja eine kleine Vorschau jetzt dieses Wochenende, auf die, wie es in den Playoffs aussehen könnte. Eventuell sogar in einem Conference Championship Game, wenn es für beide Teams sehr gut läuft die nächsten Wochen. Aber da hatte Carolina diesmal die Nase vorne.
Ja, genau. Ich habe das Spiel war ja bei Rand zu sehen, habe ich es mir auch entsprechend angeschaut und ich fand, die Panthers haben das. Also sie waren gut, auf jeden Fall, gerade die Defensive war wirklich sehr, sehr stark mit 6 Sacks, 2 Interceptions, aber ich finde, die Offensive hat nur durch die drei Big Plays rausgestochen, ne, haben den 60-Yard-Rush von Jonathan Stewart zum Touchdown im Opening Drive, dann zum Ende hin auch nochmal entsprechend der starke Lauf von Cam Newton, der dann entsprechend den Sieg ein bisschen im Endeffekt gesichert hat, muss man so sagen. Geht dir das auch so, dass du dir sagst, diese drei Big Plays haben am Ende so ein bisschen Unterschied gemacht für Carolina?
Ja, absolut. Die beiden waren ja in der Offensive, dann gab es noch ein drittes Big Play, als der Incomplete Pass dann als Fumble geruled wurde. Das war für mich eigentlich die Sehne des Spiels. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch bei der Offensive. Genau, wenn man die Statistik von Cam Newton liest, dann hat er 137 Yards gerade mal erworfen. 13 von 25 Pässe, das heißt knapp über 50%, aber nicht wirklich viel. Ein Touchdown und eine Interception. Das heißt, an seinem Passverhalten lag es nicht wirklich, dass sie gewonnen haben, sondern jo, die Läufe waren es, die den Unterschied gemacht haben. Jonathan Stewart hat natürlich am Anfang es super ausgenutzt, dass sie direkt zu Beginn des Spiels die Interception gefangen haben und dann hat er direkt mal den 60-Yard-Run hingelegt. Allgemein hat er ein super Spiel gemacht mit 3 Touchdowns zum ersten Mal in seiner Karriere und ja, er zusammen mit Christian McCaffrey ist ja ein sehr gutes Running-Back-Duo. Christian McCaffrey aus diesem Draft wird häufiger auch als Receiver eingesetzt, ist also ja eine gute Option, ihn auf 2 verschiedene Arten und Weisen einzusetzen und er hat im Rushing dieses Wochenende in Anführungszeichen nur 35 Yards. Aber dafür hatten sie ja Cam Newton, der am Ende vom Spiel eben auch nochmal diesen 63-Yard-Run hingelegt hat, wo er ja erstmal die Defensive Line ausgetanzt hat, dann noch schön angetäuscht hat und wirklich dann abgezogen hat bis kurz vor die Endzone. Und ja, das war schon stark von ihm. Das hat man letztes Jahr auch ein bisschen vermisst, wie er teilweise laufen kann, weil er da auch einige böse Hits kassiert hat. Dieses Jahr sieht es wieder besser aus und das gefällt einem sehr gut.
Ja, genau, die Rushing Tempo oder die Rushing Offense war schon immer so ein bisschen das Prunkstück der Carolina Panthers, ja auch bedingt hat, dass Cam Newton ja wirklich ein Quarterback ist, der sehr, sehr viel auch läuft. Wie gesagt, du hast angesagt, 62 Yards, ansonsten haben sie nicht so viel, eigentlich dann eigentlich die Vikings das gut in den Griff gehabt, aber wie gesagt, diese drei kleinen Fehler haben sich erlaubt, da haben sie dreimal nicht aufgepasst, das muss man leider so sagen. Gucken wir jetzt auch zu den Vikings rüber, Florian, die eigentlich Spiel hatten, was gar nicht so schlecht war, aber trotzdem haben sie sich einfach so Kleinigkeiten erlaubt, die dann die Panthers wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt haben.
Ja, genau. Das Spiel an sich war gut. Case Keenum wieder mal 280 Yards geworfen. Gut, 2 Interceptions. Das war eben mit der entscheidende Punkt, der es dann kaputt gemacht hat. Aber auch ihr Rushing Game hat ja gut funktioniert. Case Keenum ist auch mal einiges gelaufen. 8 Yards im Average für insgesamt 40. Und Jared McKinnon, 46 Yards mit einem 6,6 Average. Das war eigentlich in der ersten Halbzeit, hat das auch ganz gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit mussten sie es ein bisschen zurückdrehen, weil sie mal wieder große Offensive-Line-Probleme hatten. Da kann ich gleich noch drauf eingehen. Ja, grundsätzlich hat's Rushing Game funktioniert, aber ich denke, dass sie dann in der zweiten Halbzeit eher auf den Pass gegangen sind. Einerseits, weil sie ja den Rückstand aufholen mussten, andererseits, weil eben die Offensive Line wieder mal komplett durchgewurschtelt wurde. Es ist da nämlich so, dass gerade mal ein Spieler, der auch in Woche 1 schon auf seiner Position gespielt hat, jetzt immer noch dort spielt. Das ist nämlich der Right Guard Joe Berger, der konstant auf seiner Position spielen darf. Aber sonst, wenn man sich die Offensive Line mal anschaut, vor dem Spiel gab es schon Verletzungen, nämlich der Center, der ist jetzt die erste Woche draußen gewesen, der ist durch den Left Guard Nick Eaton ersetzt worden. Dafür wurde der Left Guard durch einen Ersatz-Lineman ersetzt, nämlich Jeremiah Siles. Dann zusätzlich nächste Verletzung, der Right Tackle Mike Grammers ist jetzt schon 5 Wochen draußen. Erst hat er nämlich eine Concussion und dann hat er sich im Training nochmal den Rücken verletzt. Könnte also auch was Schwierigeres sein und ja, könnte sein, dass er länger ausfällt. Er wurde durch Rashnet Hill dann ersetzt. Das heißt, da haben wir schon mal die ersten Bewegungen sozusagen. Und dann im Spiel ist es nochmal richtig bitter gekommen, denn dann hat sich der Left Tackle, also wieder eine neue Person, der Left Tackle Riley Reif verletzt. Der wurde dann durch den Right Tackle ersetzt. Der musste dann dementsprechend natürlich all seine Bewegungen spiegeln, weil er auf der anderen Seite spielt. Und ja, wer es noch nicht ausprobiert hat, das ist extrem kompliziert, denn da musst du ja alles komplett spiegeln. Das heißt, die Handposition, wie du dich hinstellst, wohin du den Gegner wegschieben musst und alles komplett anders und dementsprechend schwierig. Und ja, dann wurde der Right Tackle wieder ersetzt. Wieder einmal durch den Ersatzmann Jeremiah Siles, der vorher noch auf Left Guard gespielt hat. Das heißt, dort wird wieder was durchgemischt. Und dann, ja, der Left Guard wurde dann von einem 5-Runden-Pick aus diesem Jahr ersetzt, der bisher 4 Spiele gemacht hat, 1 davon nur gestartet hat, namentlich Danny Isadora, also ein extrem unerfahrener Offensive-Line-Spieler, der im Draft auch nicht wirklich in der höchsten Runde war, sondern ja in der 5. Runde erst am letzten Tag gepickt wurde. Dementsprechend ja war es extrem schwierig, weil die Offensive Line hat ja auch letztes Jahr große Probleme gemacht, hatten immer wieder Verletzungsprobleme. Das ist jetzt auch wieder aufgetreten und ja, in der zweiten Halbzeit hat man eben gesehen, dass sie dann im Running Game große Probleme damit hatten und es eher eingestampft haben. Ja, und wenn man da jetzt ein bisschen vorausschaut, ich denke, wenn sie wirklich um den Super Bowl mitspielen wollen, dann sollte die Offensive Line schnellstmöglich wieder fit werden, weil sonst wird das sehr schwierig.
Ja, auf jeden Fall, du hast angesprochen, da ist wirklich viel, viel rotiert worden in der O-Line der Minnesota Vikings. Man hat es einfach wieder gemerkt, dass es ein bisschen an das erinnert hat, was sie 2016 waren, wo es ja nicht funktioniert hat letzte Saison. Das war wirklich ganz, ganz schwach. Ich habe jetzt gelesen, glaube ich, Mike Grammers und Pat Elflein, die Möglichkeit ist, dass beide nächste Woche, also jetzt am kommenden Spieltag zurückkommen können. Das wäre natürlich gut. Bei Riley Reif ist das Update soweit, dass das Fußgelenk erstmal nicht gebrochen ist. Das heißt, er wird diese Woche auf jeden Fall pausieren und dann, je nachdem, wie der Heilungsverlauf funktioniert, vielleicht nächste oder die Woche drauf zurück. Kommen. Also da muss man jetzt mal gucken. Jetzt der nächste Gegner gegen die Bengals ist ein Spiel, was man auch ohne ihn wahrscheinlich gewinnen würde, aber dann gegen die Packers, wo ein Aaron Rodgers dabei sein werde, wäre es dann wahrscheinlich schon entsprechend gut, wenn man dann die Top-Leute dort auch fit hat, gerade die O-Liners entsprechend dann funktioniert, sodass man die Packers dort auch besiegen kann, weil es dann auch darum geht, einfach ja, sich doch ein bisschen Abstand zu den Packers zu behalten und auch zu finden, dass die dann vielleicht so in die Playoffs reinkommen, weil ich denke nicht, dass sie eventuell gegen die Packers spielen wollen, weil das ist ein bisschen eine eklige Mannschaft, gerade mit Aaron Rodgers, wenn er zurückkommt, was er ja kommen wird. Florian, weiter, mir ist auch so aufgefallen bei den Vikings, ich fand zum Beispiel Adam Thielen, hatte wirklich 1-2 ungewöhnliche Drops von ihm, der Touchdown, den er durch ihm durch die Finger gegangen ist, den einen, den er gemacht hat, war aufgrund ja der Regel, dass er rausgekommen ist, nicht gekommen wurde, auch Kyle Rudolph mit einem ungewöhnlichen Drop, obwohl es dann auch eine lange lange Completion gewesen wäre. Es wirkte so ein bisschen einfach, als ob die Minnesota Vikings ja vielleicht so ein bisschen nicht ganz bei der Sache waren. Kyle Forbath auch wieder ein Field Goal verschossen, er hat schon 5 Field Goals in den letzten 4 Spielen verschossen. Also irgendwie, ja, war nicht ganz ihr Spiel, hatte ich das Gefühl.
Ja, war nicht ganz so gut. Grundsätzlich muss man ja sagen, die Receiver der Minnesota Vikings gefallen mir dieses Jahr sehr gut, weil mit Adam Thielen, Stefan Diggs und dann noch dem Tight End Kyle Rudolph das wirklich ein gutes Trio ist, die die meisten Spiele wirklich einige Pässe fangen und dementsprechend auch einige gute Plays machen. Jetzt Kyle Rudolph hatte tatsächlich seinen ersten Drop in dem Spiel, also die ganze Saison noch keinen Pass fallen gelassen. Und jetzt in dem Spiel einen, vielleicht sogar 2, je nachdem, wie man den letzte Target von ihm zählt, ob das ein Dropper oder nicht. Und ja, da waren so ein paar kleine Unaufmerksamkeiten. Und mit dem Kicker, da ist ja auch das Problem, das eine wurde verschossen. Dann war es aber auch noch so, gegen Ende des Spiels, dass sie in Field-Goal-Range waren. Und jo, dann kam es aber zu einem Sack im Ende vom dritten Quarter, um genau zu sein, wo sie dann eben aus der Field-Goal-Range wieder rausgesackt wurden und dementsprechend wieder 3 Punkte nicht erzielen konnten. Und dann, ja, dann wurde gepuntet. Und dann, dann ging es so weiter. Dann im nächsten Spielzug hatten sie wieder die Chance, hatten sogar einen guten Punt-Return bis zur Carolina 30-Yard-Linie, also auch wieder in Field-Goal-Range. Und der wurde dann eben verschossen, wie du es angesprochen hast. Das heißt, das sind 2 Field-Goals, vor allem nach dem Punt, wenn du den Ball an der 30-Yard-Linie des Gegners bekommst, müssen da Punkte rausspringen. Das ist 10 Yards vor der Red Zone und das ist eigentlich schon ein Versuch oder eine Possession, wo ein Touchdown rausspringen muss, wenn du die engen Spiele gewinnen willst. Das hat da nicht funktioniert und dann sind das eben auch die Kleinigkeiten, die sich so aufsummieren, dass man zu den 7 Punkten Unterschied kommt.
Ja, genau, aus angesprochen Redzone Efficiency, die haben nur 1 von 4, als der Redzone nur 1 von 4 mal entsprechend Punkte gemacht, das ist 25%, ist nicht so eine gute Efficiency, das muss man so sagen, das waren sie auch in den letzten Spielen und letzten Wochen auch eigentlich viel, viel besser, das haben die sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr hochprozentig dort Punkte produziert, beziehungsweise auch Touchdowns dann erzielt, also war so ein Spiel wie Vikings, was sie versuchen sollten, möglichst schnell abzuhaken. Wie gesagt, das ist eine enge Division. Die Panthers haben auch wirklich eine starke Front 7. Das ist ja ihr Punktstück so ein bisschen. Deswegen war es dann auch mit der löchrigen O-Line vielleicht auch ein bisschen zu schwierig, wobei Case Keenum das trotzdem gut gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen, Florian. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Position von beiden Mannschaften. Wir haben es angesprochen. Carolina Panthers sehen gut aus, stehen mit 9-4 da und sind jetzt aufgrund der Ergebnisse vom Wochenende gleich mit den Saints auf Platz 1. Und wenn wir jetzt mal gucken, sie haben kein einfaches Restprogramm jetzt gegen die Packers, dann zu Hause gegen die Bucks und dann zu den Falcons. Denkst du, die Panthers können die Division gewinnen oder ist das vielleicht dann doch zu schwierig?
Das große Problem, das die Panthers haben, ist, dass sie schon zweimal gegen New Orleans gespielt haben und beide Spiele auch verloren haben. Das heißt, wenn sie am Ende der Saison den gleichen Rekord haben wie die New Orleans Saints, dann werden die Saints im Zweifel vor ihnen stehen, weil sie den Tiebreaker auf jeden Fall sicher haben. Und ja, die Saints sind auch bei 9-4, genauso wie Carolina. Und das Restprogramm der Saints sieht eher einfacher aus als das von Carolina, denn die Saints spielen jetzt gegen die New York Jets. Sollte ein einfacher Sieg sein. Am letzten Spieltag gegen die Tampa Bay Buccaneers wird wohl auch kein Problem sein. Und ja, dann ist noch das eine Spiel übrig gegen die Falcons, was wahrscheinlich oder möglicherweise den Division-Sieger entscheidet, weil die Atlanta Falcons stehen auch bei 8-5, nur einen Sieg hinter den Saints und den Panthers. Aber ja, New Orleans hat eine gute Chance, die nächsten Spiele alle zu gewinnen, vor allem wenn Alvin Kamara wieder fit wird und dann wäre der Division-Titel schon mal weg. Carolina hat hingegen noch die Green Bay Packers und die Falcons im Restprogramm und dann noch die Buccaneers. Buccaneers sollten eben, ja, für sie auch kein Problem sein, aber die beiden anderen Spiele sind so 50-50-Spiele, vor allem, weil wir jetzt ja gehört haben, dass Aaron Rodgers wieder fit ist und von den Ärzten das okay bekommen hat, dass er spielen darf. Daher denke ich, die Carolina Panthers werden sich einen Wildcard-Spot schon schnappen, aber für den Division-Sieg wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Und dann denkst du wahrscheinlich dann die Saints entsprechend Falcons Außenseiterchancen, da müssen sie wahrscheinlich dann entsprechend alle 3 Spiele gewinnen, natürlich schwierig, weil gesagt, bei den Saints und dann gegen die Panthers, aber da denkst du, sie können es vielleicht schaffen mit 3 Siegen, aber ich weiß nicht genau, wie das mit den Tiebreakern dann aussehen würde mit den Saints und den Panthers.
Ja, das ist relativ schwierig dann zu berechnen, aber ja, für die Falcons haben höchstens Außenseiterchancen, weil sie eben ein Spiel Rückstand haben und ihr restlicher Schedule gegen die Saints und gegen die Panthers sieht schwierig aus. Sie haben bisher gegen die Panthers haben sie das erste Spiel auch schon verloren. Gegen die Saints haben sie gewonnen. Das heißt, sie haben es auch noch in eigener Kraft, weil wenn sie gegen die Saints und die Panthers gewinnen, dann haben sie im schlechtesten Fall den gleichen Rekord wie die beiden anderen Teams. Und sie haben zusätzlich gegen die Saints auf jeden Fall den Tiebreaker, da sie zweimal gegen sie gewonnen haben und gegen die Panthers zumindest das Unentschieden. Das heißt, dort würde dann weiter geschaut werden auf den Division-Record gegen die anderen Division-Teams, beziehungsweise dann im nächsten Schritt noch auf den Conference-Record, also gegen andere Teams aus der Conference. Das wird sich aber alles noch ergeben. Also ja, die Falcons, die haben es in der eigenen Hand, genauso wie die anderen Teams. Sie müssen alle Spiele gewinnen, dann werden sie Division-Sieger, aber wenn nicht, dann wird es ganz schwierig, wenn sie eins der beiden Spiele gegen die Top-Teams verlieren. Und dementsprechend halte ich das eher für unwahrscheinlich, weil sie eben die zwei solche schweren Spiele noch haben.
Ja, ihr merkt schon, die NFC South ist wirklich sehr, sehr eng. Da kann wirklich noch alles passieren. In der Division von den Minnesota Vikings ist es da doch schon ein bisschen klarer. Sollten eigentlich die Vikings sich den Division-Titel holen. Sie spielen jetzt noch gegen die Bengals, dann noch im letzten Spiel gegen die Bears, aber haben dazwischen, müssen sie noch zu den Packers, Florian. Aber trotzdem, drei Siege sind möglich und ich denke, wird auch passieren, oder?
Drei Siege sind möglich. Das einzige Spiel gegen die Green Bay Packers, da kann immer alles passieren. Man kann sie ja zurückerinnern, vor einem Jahr sind sie auch an Weihnachten, an Heiligabend aufeinander getroffen. Und das Spiel war ja ein grandioses Spiel von Aaron Rodgers. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er die Vikings einfach so weggefegt. Dieses Jahr ist das Team der Vikings allgemein ein bisschen stärker aufgestellt, ein bisschen breiter als letztes Jahr. Und die Packers haben eher noch ein paar Schwachstellen, vor allem mit Verletzungssorgen. Daher wird es wahrscheinlich ein richtiger Klassiker werden. Und das Spiel ist ja auch auf Samstagnacht angesetzt, also um 2.30 Uhr deutsche Uhrzeit. Wer es sehen kann, es wird sich absolut lohnen, denn die Packers müssen jedes Spiel gewinnen, um noch eine Chance für die Playoffs zu haben. Und die Vikings, die kämpfen immer noch um Homefield Advantage in den Playoffs.
Genau, das ist ja auch noch nicht sicher, weil es, wie gesagt, sehr, sehr eng in dieser Division ist, beziehungsweise in der Conference allgemein. Da dürfen wir sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen dort auch entwickeln. Wir machen jetzt noch die nächste Pause und bleiben auch in der NFC und gehen zu zwei weiteren Top-Teams, und zwar die LA Rams, die zu Hause die Philadelphia Eagles empfangen haben.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und wie gerade angesprochen, schauen wir jetzt auf das Spiel der LA Rams gegen die Philadelphia Eagles. Was die Eagles gewonnen haben mit 43-35, ein wirklich ein High-Scoring-Game. Es ging hin und her, zwei Top-Offensives sind dort aufeinander getroffen, Florian. Bisschen bitteres Ende für die Rams, die eigentlich geführt haben und dann ja auf dem Weg dorthin, wo dann der Strip-Sack kam, von Chris Long war es gegen Jared Goff, und dann ging das Spiel leider dann von dort nach in die Hose.
Ja, besonders lustige Story ist es ja, da Chris Long früher schon 8 Jahre für die damals noch St. Louis Rams gespielt hat, dann ein Jahr zu den New England Patriots gewechselt ist und jetzt eben für die Philadelphia Eagles spielt. Und ja, war natürlich eine starke Sache von ihm, dass er damit jetzt so das Spiel quasi mitentschieden hat und noch eine besondere Geschichte für ihn. Aber wenn wir heute mal auf die Rams schauen, es war eigentlich ein guter Start von ihnen, ganz zu Beginn des Spiels. Sie haben es wieder mal geschafft, direkt im ersten Spiel, in der ersten Possession den Gegner zu intercepten. Das war jetzt das vierte Mal, dass sie es geschafft haben, einen Turnover zu kreieren im Opening Drive in dieser Saison, und meistens sind daraus dann auch Touchdowns entstanden, wie dieses Mal. Also ja, es war beeindruckend, wie stark sie rausgekommen sind aus der Kabine, denn das war ja das dritte Play aus dem Spiel, wo Carson Wentz direkt mal intercepted wurde, und dann 3 Plays später, zack, kam es direkt zum Touchdown, weil Todd Gurley super gelaufen ist, die erst einmal ein 30-Yard-Run und dann eben noch ein 2-Yard-Touchdown-Run. Das heißt, das sah beeindruckend aus, das war direkt mal eine Kampfansage. Aber dann kamen erstmal die Eagles zurück mit Carson Wentz und haben 3 Touchdowns in Folge erzielt, was auch ein beeindruckender Start ins Spiel war, vor allem so zurückzukommen, nachdem man am Anfang erstmal eine Interception geworfen hat.
Ja, genau, sie sind dann gut zurückgekommen, auf jeden Fall, wenn man auch anguckt, insgesamt hatten die Eagles 85 Offensive Snaps, während es bei den Rams nur 45 war, und sie hatten somit auch dann entsprechend viel weniger Zeit am Ball, nur 20 Minuten, haben daraus auch entsprechend viel gemacht. Gut, dann, wie gesagt, die Entscheidung war dann halt, dass der in Strip-Sack kam, dann lag man dann zurück, oder hat dann das Field Goal kassiert, dann am Ende das 43 zu, dass die 6 Punkte, die da noch gekommen sind, waren in einem wilden Play, wo man versucht hat, irgendwie noch über Zeit zu schinden, nach vorne zu kommen, aber dann hat man nicht aufgepasst, hat den Ball gefumbelt und dann wurde dann zurückgetragen und dann war entsprechend dann das Spiel entschieden, was, wie gesagt, letzte Sekunde, da kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du dann mit 2 waren es am Ende oder dann jetzt mit 8 am Ende verlierst, also das wäre nicht jetzt so schlimm gewesen. Aber trotzdem, Florian, ich fand es halt so ein bisschen, nur 45 Snaps und 20 Minuten im Ball halten, das ist halt schon ein bisschen wenig, um das Spiel auch gewinnen zu können, obwohl man natürlich so viele Punkte gemacht hat, klar.
Ja, das ist ziemlich wenig. Es ist auch, man muss schon fast sagen, erschreckend, dass es in LA große Kritik auch gibt, dass Todd Gurley nicht so häufig mehr eingesetzt wird wie zu Beginn der Saison, obwohl er ja immerhin 13 Carries hatte für 96 Yards und 2 Touchdowns. Aber grundsätzlich, ja, ist es halt so, das Team hat einen neuen Head Coach mit Sean McVay, der dieses Jahr für Jared Goff wirklich das Spiel sensationell coacht und ihm da sehr hilft und ihm das Spiel auch durchaus erleichtert, weil er eben immer wieder noch, ja, wenn das Line-Up schon gebildet wurde, dann nochmal einen neuen Spielzug ansagt und dementsprechend auf die Defense justiert. Das heißt, das ist ein bisschen passlastiger geworden und weniger Rushing. Insgesamt nur 17 Rushing-Attempts in dem Spiel und das korreliert natürlich ein bisschen mit der Time of Possession, weil wenn du gut den Ball laufen kannst und immer wieder neue First Downs erläufst, dann kannst du sehr gut die Zeit runterspielen. Und das haben sie in dem Spiel eben nicht so gut gemacht, weil 20 Minuten Possession ist ja wirklich gerade mal ein Drittel vom Spiel und da ist es kein Wunder, dass man verliert. Es ist eher erstaunlich, dass das Spiel tatsächlich so eng war und vor allem auch beeindruckend, dass man mit 35 Punkte erzielt in gerade mal 20 Minuten Ballbesitz.
Ja, und dann auch bei 45 Snap, also das ist dann ja schon fast pro Snap schon fast ein Punkt fast erzielt, muss man ja so sagen. Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, was sie doch trotzdem hingekriegt haben. Aber jetzt gucken wir mal zu den Eagles rüber, Florian. Die haben das wirklich gut gemacht. Also wie gesagt, sie haben ein bisschen gebraucht, aber hatten dann 85 Plays, 455 Total Net Yards und waren wirklich dann ja die beherrschte Mannschaft. Auch wenn sie es erst nicht in Punkten wieder gespiegelt hat, da haben sie noch ein bisschen gebraucht, um es aufs Scoreboard zu kriegen. Aber haben am Ende doch, ich würde vielleicht sagen, auch ein bisschen verdient einfach gewonnen, weil sie einfach, wie gesagt, mehr den Ball in der Hand hatten und am Ende auch vielleicht ein bisschen Glück auf ihrer Seite hatten.
Ja, sie hatten Glück auf ihrer Seite, klar. Und sie hatten aber auch großes Pech, weil Carson Wentz hat sich verletzt. Er ist ja für einen Touchdown gelaufen, spät im Spiel, und hat dabei einen bösen Hit kassiert, die auf die Beine, als zwei Verteidiger auf ihn gefallen sind, als er in die Endzone gesprungen ist. Die Vermutung ist aber, dass er sich tatsächlich nicht dabei verletzt hat, sondern schon ein bisschen davor, als er, und ja, er hat eben sein ACL, ich meine sein Kreuzband gerissen, dadurch sei Sohn aus, dauert 6 bis 9 Monate auf jeden Fall. Das heißt, er wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Und dann kam ja ihr Backup-Quarterback Nick Foles aufs Spielfeld, der das auch sehr gut gemacht hat und eben das Spiel dann auch noch gut gemanagt hat. Und auch davor, man kann sehen, Jay Ajayi hatte wieder mal 78 Yards. Er spielt sehr gut. LeGarrette Blunt ist diesmal nicht so ins Laufen gekommen, gerade mal 12 Yards in 7 Versuchen. Aber grundsätzlich, die Eagles haben eine sehr gute Offensive Line und dahinter kann man das Spiel natürlich super verwalten. Egal, ob jetzt ein Carson Wentz oder Nick Foles steht, weil die Zeit, die einem die Offensive Line gibt und auch die Möglichkeiten fürs Rushing Game, die man dadurch bekommt, die sind schon mal sehr groß.
Ja, jetzt hast du mir ein bisschen meine Frage schon weggenommen, denn ich wollte jetzt darauf eingehen, wie gesagt, angesprochen, Carson Wentz ist ja verletzt, wird entsprechend jetzt auch ausfallen. Wie gesagt, muss man gucken, ob es konservativ behandelt wird oder entsprechend operiert wird, weil in der konservativen Behandlung geht es vielleicht schon früher, aber ich denke nicht, dass man das Risiko eingehen will, dass man jetzt für den kurzfristigen Erfolg nicht den langfristigen riskieren will. Und jetzt wird dann Nick Foles ja Quarterback sein, Florian. Und was denkst du, wie mindert das die Chancen der Eagles? Können sie es trotzdem noch ja weit schaffen? Es ist ja aufgrund des Records sind sie ja irgendwie automatisch in dem Kreis der Super Bowl-Kandidaten, wahrscheinlich sogar ein bisschen der Großfavorit, einfach aufgrund des guten Teams. Denkst du, das Team kann ihn tragen, beziehungsweise kann er dafür sorgen, dass das Team entsprechend in den Super Bowl kommt?
Ich traue ihm das schon zu, ja, denn er hat ja vor mittlerweile 4 Jahren, beziehungsweise vor 5 Jahren schon mal eine sehr gute Saison für die Philadelphia Eagles gespielt und wurde damals auch in den Pro Bowl gewählt. Wenn man sich da zurückerinnert, er war damals der jüngste Spieler, der jemals 7 Touchdowns in einem Spiel erzielt hat. Und was noch viel beeindruckender ist, über die Saison hinweg hat er 27 Touchdowns damals geworfen in dem Jahr und gerade mal 2 Interceptions. Wenn ja, man an letztes Jahr zurückdenkt, da wurde diese Touchdown-Interception-Ratio von Tom Brady gebrochen, der es geschafft hat, 28 Touchdowns und 2 Interceptions zu werfen. Aber abgesehen davon war das eine sensationelle Saison von ihm damals. Hatte ein 119,2 Passer-Rating übers Jahr. Ist das dritthöchste, das jemals innerhalb einer Saison erzielt wurde. Und damals war das Philadelphia-Team die Nummer 2 Passing-Offense in der League. Nur hinter Peyton Manning, der 2013 ja seine allerbeste Saison gespielt hat mit 55 Touchdowns und wahnsinnigen Zahlen, die er da aufgelegt hat. Ja, aber dahinter kamen eben die Eagles mit Nick Foles, der sich damals gegen Michael Vick durchgesetzt hat, auch ein bekannter Name, und dementsprechend damals total verdient spielen durfte. Und da er dort schon mal sehr gut gespielt hat, habe ich tatsächlich Vertrauen in ihn, dass er das jetzt hier auch in diesem Jahr wieder zeigen kann. Ein bisschen schwierig zu sehen ist, dass er dann im Jahr drauf und vor allem 2015, als er für die St. Louis Rams gespielt hat, eine sehr niedrige Completion Percentage und auch ja wenige Yards per Attempt und alles erzielt hat und dort nicht wirklich gut gespielt hat. Jetzt ist er aber wieder zurück in Philadelphia und man hat schon gesehen, er hat das Spiel jetzt am Ende souverän zu Ende gebracht, hat er auch unter anderem bei Third Down und 8 einen entscheidenden Pass geworfen, der dann für 9 Yards ging und somit ein neues First Down erzielt wurde und die Eagles die ganze Spielzeit runterlaufen lassen konnten. Daher habe ich im Moment Vertrauen in ihn. Ich denke, dass er auch ja Glück hat, weil die Offensive Line der Eagles sehr stark ist und er auch durchaus Support aus dem Running Game hat. Und daher, klar, ist die Chance ein bisschen geringer geworden, aber abschreiben würde ich die Eagles jetzt auf keinen Fall.
Ja, genau, würde ich auch nicht tun, einfach aufgrund, weil auch das Foster ja auch um ihn herum wirklich ja sehr gut ist. Sie sind ja wirklich auf beiden Seiten des Balles Top-Spieler, viel Qualität. Ich habe schon Vergleiche jetzt zu den Raiders, wo es ja auch passiert ist, wo sich Derek Carr ja auch schwer verletzt hatte und da die Raiders entsprechend abgefallen sind. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird, einfach weil die Raiders nicht so viel Qualität hatten im Kader letztes Jahr. Deswegen denke, die Foles kann auf jeden Fall die Eagles in die Playoffs führen. Man hat jetzt gesehen, die nächsten 3 Spiele ist jetzt gegen die Giants das nächste, dann zu Hause gegen Oakland und dann am letzten Spieltag gegen die Dallas Cowboys. Also von daher hat er auch ein bisschen Zeit, sich gegen vielleicht ein bisschen schlechtere Defense auch einzuspielen, sich warm zu spielen, sodass er dann in den Playoffs entsprechend ja das Bestmögliche umsetzen kann. Wir sehen es ja auch bei den Minnesota Vikings, die wir ja vorhin hatten. Das funktioniert ja auch sehr, sehr gut mit einem Backup-Quarterback.
Ja, stimmt. Und wir haben ja die 3 Spiele jetzt gerade schon genannt und das sind alle Spiele, die auch Nick Foles gewinnen kann und auch gewinnen sollte. Gegen die Giants sollte gar kein Problem sein. Die Oakland Raiders haben ja auch große Probleme, vor allem die Defense ist eine der schlechtesten, die es die letzten Jahre gab und dementsprechend sollte er da gefundenes Fressen haben, um sich einzuspielen als Quarterback. Und dann am letzten Spieltag gegen die Cowboys, da könnte es sogar schon egal sein, ob sie gewinnen oder nicht, denn ja, sie haben ja im Moment immer noch einen Sieg Vorsprung auf die Vikings. Die spielen aber, wie wir angesprochen haben, noch gegen die Packers. Und ihr Conference-Record sieht auch um einen Sieg besser aus als der Vikings. Das heißt, im Moment wäre, ja, halte ich sogar für möglich, dass die Eagles noch ein Spiel abgeben, zum Beispiel gegen die gegen die Cowboys, wenn dort dann Zeke Elliott auch wieder fit ist. Und ja, das wäre dann möglich, wenn sie das verlieren. Aber dann hätten sie trotzdem noch den ersten Platz auf jeden Fall. Der zweite ist sowieso sicher, weil auf den dritten Platz haben sie ja schon 2 Siege Vorsprung und dementsprechend ist das quasi schon komplett abgesichert, wenn sie wenigstens gegen die Giants gewinnen. Und ja, also sieht immer noch gut aus für die Eagles. Kein Grund, um pessimistisch zu sein.
Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, ob es dann in den Playoffs funktioniert, das muss man dann abwarten. Da sind die Defense auch entsprechend gut. Das wird man dann sehen, aber das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, den wir nicht wagen können, weil wir nicht wissen, was bis dahin noch an Verletzungen passiert. Wir haben es ja schon gesehen, dass dieses Jahr schon viele schwierige Verletzungen gab. Aber Florian, bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchte ich einmal mit dir über die LA Rams sprechen. Sie stehen jetzt bei 9-4, haben noch ein Spiel Vorsprung auf die Seattle Seahawks, über die wir gleich sprechen wollen. Aber wie gesagt, die Rams haben jetzt noch 3 Spiele, einmal bei den Seahawks, das nächste dann bei den Titans und dann zu Hause gegen die 49ers. Ich weiß, du bist Seahawks-Fan, vielleicht bist du nicht ganz uneingenommen, aber ich möchte von dir wissen, können die Rams die Division sich für sich entscheiden, beziehungsweise können sie einfach dann im Spiel gegen die Seahawks das so für sich gestalten, dass sie die Division gewinnen können?
Ja, also der Division-Sieg wird sich nächstes Wochenende schon vorentscheiden, weil wenn die LA Rams das Spiel gewinnen, dann haben sie 2 Siege Vorsprung und dementsprechend könnten die Seahawks das fast nicht mehr aufholen. Gewinnen die Seahawks, dann muss man das Spiel drauf nochmal abwarten gegen das Seahawks-Spiel gegen die Cowboys, was auch wieder schwierig werden wird. Aber dann hätten die Seahawks die besseren Chancen, die Division zu gewinnen. Ja, es gibt 2 Punkte in dem Spiel, die das wohl entscheiden werden. Einmal, im Moment sind KJ Wright und Bobby Wagner 2 der besten Spieler im Seahawks-Team verletzt und wenn die nächstes Wochenende ausfallen, dann gibt es wohl keine Chance für Seattle, das Spiel zu gewinnen, da dann die Linebacker-Position so dünn besetzt ist, dass das Rushing-Game der LA Rams die Seahawks-Verteidigung komplett zermürben wird. Das andere ist ganz interessant, die LA Rams haben ja eigentlich eine sehr gute Defense. Man muss aber festhalten, dass sie jetzt über die letzten 4 Spiele in den meisten sozusagen erweiterten Statistiken wie angepasste Yards per Attempt und ähnliches überall in den 5 in den 5 letzten Rängen der Liga sind. Also ja, eine eher schlechte Verteidigung, die sie der letzten Spiele gespielt haben. Sieht man ja auch mit den Punkten, die sie jetzt gegen die Eagles kassiert haben. Wenn Russell Wilson es schafft, das auszunutzen, dank auch seiner verbesserten Offensive Line im Vergleich zum ersten Matchup der beiden Teams, dann hat Seattle auch eine Chance. Sonst zeigt die Richtung im Moment eher in Richtung Los Angeles.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir kommen jetzt gleich zu den Seahawks, ich habe es angekündigt, und schauen uns deren Matchup gegen die Jacksonville Jaguars an. Also von daher, bleibt dran und hört uns dann wieder, wenn Florian zu seinem Lieblingsteam, den Seattle Seahawks, mal gucken, was er sagen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Wie gerade angesprochen, kommen wir jetzt zum Spiel der Seattle Seahawks bei den Jacksonville Jaguars. Und ich habe ja bei mir einen Seahawks-Experten mit Florian sitzen. Und die Jacksonville Jaguars haben das Spiel gewonnen. Das heißt, Florian wird mit Sicherheit nicht glücklich gewesen sein am Sonntagabend. Florian, bevor wir jetzt auf die Seahawks kommen, möchte ich mit dir über die Jacksonville Jaguars sprechen. Gewonnen. Jack Black Bortles, ein gutes Spiel gehabt, wirklich sehr solide in den letzten Wochen. Das muss man einfach so anerkennen.
Das muss man anerkennen. Das war vielleicht das beste Spiel seiner Karriere, das er jetzt gemacht hat, mit 18 von 27 Pässen, die angekommen sind. Also ja, 66% Completion Percentage, vor allem für 268 Yards, also fast 10 Yards per Attempt. Das ist eine sehr hohe Nummer. Und ja, vor allem hat er 2 Touchdowns geworfen und keine Interception. Und das wirklich Beeindruckende daran war, dass die meisten seiner Pässe wirklich sicher waren und vor allem in eine Richtung geworfen waren, wo der jeweilige Receiver dann den Ball ohne Probleme fangen konnte, ganz sicher den Catch machen konnte und dann oftmals sogar noch ein paar Yards laufen konnte, bevor er dann getackelt wurde. Also ja, kein Blake Bortles-Phänomen, dass er den Ball häufig mal irgendwo hinwirft, wo wirklich niemand steht, oder dass er den Ball in unmögliche Lagen wirft, wo er nur intercepted werden kann, sondern ein extrem sicheres Spiel von ihm. Und ja, er hat sich wirklich jetzt verdient, dass man mal anerkennen muss, dass er das Spiel sehr gut gespielt hat und wirklich besser geworden ist.
Ja, das hat sich ja schon in den letzten Wochen so angedeutet, aber das ist auch gerade bei gegen das Seahawks-Defense, macht die ja jetzt nicht so schlecht in dieser Liga gehört, fand ich doch schon wirklich sehr, sehr überraschend. Der hat ja auch seine längste Completion seit Dezember 2015 geworfen, und zwar war der Touchdown-Pass zum Rookie Keenan Cole für 75 Yards, seine, wie gesagt, längste Completion seit 2015, auch im Dezember geworfen, also scheinbar mag er den Dezember mit langen Completions, scheint so auszusehen, aber auch allgemein, die Jacksonville Jaguars wirklich sehr gut, 3 Interceptions gefangen, die Defense ist ja das Punktstück, und ja, wenn die Offensive keinen Fehler macht, dann holt die Defense auch das einfach wirklich sehr, sehr gut, muss man ja so sagen.
Ja, man kann vielleicht so ein bisschen von Wachablösung sprechen, denn bisher gab es ja immer noch so die Restposten der Legion of Boom in Seattle. Nur was die Jacksonville Jaguars Defense wieder mal gezeigt hat, war ganz stark. Und sie spielen ja das ganze Jahr schon sensationelle Verteidigung. Wenn man sich mal anschaut, sie lassen 15,5 Punkte im Schnitt pro Spiel zu. Dazu sind sie auf Platz 2 in Yards allowed und vor allem in Passing Yards allowed führen sie auch. Sie haben die meisten 6, sie haben die zweitmeisten Interceptions gefangen und quasi sämtliche Statistiken, die es gibt, um die Verteidigung irgendwie zu messen, sehen extrem stark aus. Auch in dem Spiel haben sie ja 3 mögliche Interceptions, die es gab, haben sie allesamt immer genutzt und alles abgefangen, und wirklich vor allem ein beeindruckender Schritt von Jacksonville, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, genau, im Vergleich zum letzten Jahr wird es wirklich sehr, sehr stark. Das muss man so anerkennen. Vielleicht auch so ein bisschen auch einfach der Einfluss von Tom Coughlin, der da ja auch mit ja, mit Eli Manning durchaus auch Quarterback hat, der vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeiten hat, viele Interceptions auch teilweise geworfen. Das scheint gut zu funktionieren. Da gibt er wohl seine Erfahrung, die ein gewisser Tom Coughlin ja auch hat, einfach durch seine 2 Super Bowl-Siege bei den Giants, unter anderem ja wirklich auch weiter. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und ich denke, in der AFC gibt es viele Mannschaften, die gerne versuchen wollen, die Jacksonville Jaguars zu meiden, einfach weil sie diese starke Defense haben, die auch durchaus Spiele gewinnen kann und gerade wenn die Offense dann keine Fehler macht, wird das für sie sehr, sehr schwierig werden, dort auch gegen die Jacksonville Jaguars zu gewinnen. Aber muss man noch abwarten, wenn Jaguars dann im Januar dann vielleicht nach Pittsburgh muss oder nach New England, wo es dann noch kälter ist als in Jacksonville, ist auch immer was anderes zu spielen. Da muss man mal abwarten. Aber jetzt, Florian, gucken wir mal auf die Seahawks. Und du darfst dich jetzt gerne aufregen, weil ich fand das Spiel der Seahawks wirklich nicht gut. Ich fand Russell Wilson auch nicht gut. Die 3 Interceptions gehen zu 2,5 auf ihn. Ich denke, vor der Interception ist natürlich aufgrund, weil Baldwin stürzt, ist natürlich ein bisschen schwierig, dort entsprechend den Ball zu fangen. Aber trotzdem, ich finde, er hat einfach die Bälle zu sehr geforst, wollte zu sehr, dass dieser lange Completion ankommt. Und dann hat man im Endeffekt sich schon selbst ein bisschen Rückstand gebracht dadurch.
Ja, das stimmt. Die Interception, die in Richtung Doug Baldwin geworfen wurde, da ist tatsächlich so, er rutscht aus und dementsprechend, ja, sonst wäre es ein 50-50-Ball gewesen. Man muss natürlich auch sagen, die beiden Cornerbacks der Jaguars haben ein ganz starkes Spiel gemacht, also Jalen Ramsey und AJ Boyle. Das war ganz stark von den beiden und haben ja dementsprechend auch die Interceptions unter sich aufgeteilt. Die eine andere Interception, die in Richtung Jimmy Graham ging, das war auch so ein dummes Ding, weil Jimmy Graham hat häufig wirklich das Problem, dass er, wenn er den Ball nicht fängt und dann der Ball interceptet werden kann, er zu schnell abschaltet und dementsprechend nicht noch versucht hinzukommen und vielleicht den Verteidiger zu stören, sondern dem dann gegebenenfalls noch die Möglichkeit gibt, ein paar Yards zu laufen, was halt wirklich kontraproduktiv ist. Aber absolut, du hast komplett recht, die tiefen Bälle, klar, es ist ein guter Versuch, so eine super Verteidigung zu versuchen auszuspielen, nur es hat halt wirklich lange nicht funktioniert, bis es dann spät im Spiel endlich mal funktioniert hat und da ja dann auch die Touchdowns von Russell Wilson zustande gekommen sind. Aber davor, am Anfang im Opening Drive hat man es gesehen, Russell Wilson hat kurze Pässe gespielt, hat dabei den Ball häufig angebracht und die Seahawks haben für sie ja schon einen Erfolg verbucht, indem sie im ersten Drive eben immer wieder einen First Down erzielt haben, was häufig die Saison schon ganz anders aussah. Und ja, plötzlich wurde dieses Konzept dann aufgegeben und es wurde auf tiefe Pässe gegangen, die dann vor allem in der ersten Halbzeit quasi nie angekommen sind. Und da hat es dann schon angefangen, dass das Spiel eben zu bröckeln begonnen hat.
Ja, genau. Ich denke, das ist schon mal soweit ganz gut zusammengefasst. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, gerade auch so Third Down Efficiency war ja jetzt nicht gut. 2 von 9, also nur 22%. Aber trotzdem eigentlich 401 Net Yards gemacht, wo man natürlich dann vieles dann entsprechend im letzten Quarter gekommen ist, wo man nochmal versucht hat ranzukommen oder in der zweiten Halbzeit auch, weil man in der ersten Halbzeit wirklich, ja, so irgendwie so gar nicht auf dem Platz war, wobei es auch Jacksonville vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig gemacht hat aus den Chancen, die durchaus auch hatten. Und dann, Florian, dann kam noch die Verletzung dazu von Bobby Wagner und KJ Wright und ich fand auch das, was Michael Bell dort gemacht hat, mit immer wieder auf die Knie gehen und versuchen, den Snapper zu fumblen beim Snap, fand ich jetzt nicht in Ordnung. Das hatten ja auch entsprechend die Jacksonville-Zuschauer ja so zu Kunst geschaut, Schau gestellt so.
Das stimmt allerdings, das Ende vom Spiel war wirklich ekelhaft anzusehen und also das Verhalten da, vor allem natürlich von der Seahawks-Verteidigung, war katastrophal. Vor allem, man muss ja auch erwähnen, Michael Bennett ist ja für einen der wichtigsten Awards der NFL nominiert, wo es sowohl darum geht, was man auf dem Feld leistet, als auch was man abseits im Feld leistet. Und er hat da wirklich nicht seine beste Seite gezeigt. Es ist gewissermaßen verständlich, dass er versucht, den Ball beim Snap sozusagen irgendwie zu erwischen, um einen Fumble zu erzielen, ja. Nur was das Entscheidende ist, dass als der Spielzug schon vorbei ist, er dann noch absichtlich in den Gegner reingeht und ihm zwischen die Füße geht und ja, ich weiß es nicht, was er versuchen wollte. Es sah aus, als wollte er ihn irgendwie verletzen und das ist keine Sportsmanship, sondern das ist einfach grausam. Die Seahawks sind dementsprechend glücklich gewesen, dass sie allesamt um eine Strafe rumgekommen sind, wobei man da auch die Frage stellen muss, wie steht es jetzt im Vergleich zu da, was ein Gronk gemacht hat oder ein Juju Smith-Schuster, was davon sind jetzt die schlimmeren Sachen. Dementsprechend glücklich, dass sie ohne Strafe davongekommen sind und das war einfach, ja, das kann auch keiner verteidigen, das war einfach furchtbar anzusehen, was da am Ende noch passiert ist und sowas braucht niemand.
Nee, auf keinen Fall. Und da muss man auch die NFL, wie gesagt, man muss sich einfach fragen, warum wird da keine Strafe ausgesprochen, weil es mit Sicherheit auch einfach da gewesen wäre. Ich meine, mit den Aktionen riskiert man ja im Endeffekt, dass sich der Lineman dadurch verletzt, weil ich ja voll auf die Knie draufgehe. Also die NFL sorgt mal wieder für Stirnrunzeln, dass sie dort entsprechend eingeht, wobei ich auch sagen muss, die Jacksonville-Zuschauer, dass man dort eine Flasche wirft auf den Spieler, muss man nicht machen, gehört sich meiner Meinung nach auch nicht. Ich meine, natürlich Frust mit Sicherheit dabei und auch kann man auch durchaus zeigen, indem man ihn beleidigt oder was auch immer, aber mit einer Flasche zu werfen, das geht dann schon für mich das Stückchen zu weit. Das muss ich auch ganz klar jetzt mal hier so sagen, das geht einfach nicht. Ich meine, wir haben das schon mal im Fußball gesehen, mit Paulo Guerrero, der das ja auch abbekommen hat, das macht einfach meiner Meinung nach keinen Sinn. Da provoziert man nur andere Geschichten mit. Gott sei Dank ist der Spieler nicht in die Zuschauer gekommen, sondern hat ihn noch davon abgehalten, weil sonst wäre das Ganze noch böser geendet. Also da kann man doch noch ein bisschen glücklich sein. Aber Florian, bevor wir dann jetzt noch weiter schauen und möchte jetzt mal wieder zum Sportlichen zurückkommen. Und zwar möchte ich noch ein bisschen auf die Restprogramme dieser beiden Mannschaften eingehen. Jacksonville führen ja die Division an, stehen mit 9-4, ich habe es gesagt, und spielen jetzt gegen die Texans, bei den 49ers und dann zum Abschluss gegen die Titans. Dann können ja, also für mich sind da drei Siege drinne. Die Titans, es wird wahrscheinlich das schwierigste Spiel von denen sein. Da geht es auch um den Division-Titel mit Sicherheit, weil die Titans ja nur ein Spiel dahinter sind. Aber trotzdem, ich denke, dass Jacksonville eigentlich die Division gewinnen wird und dann entsprechend in den Division-Playoffs Homefield-Advantage bekommen wird.
Ja, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit schon gegen die Texans und die 49ers gewinnen. Wobei man dann aber im letzten Spiel gegen die Titans aufpassen muss, denn da geht es wieder um den Tiebreaker dann. Sie haben das erste Spiel schon gegen die Titans verloren. Und wenn sie das zweite jetzt auch noch gegen die Titans verlieren und die Titans alle ihre restlichen Spiele gewinnen, dann hätten sie beide einen Rekord von 11-5 und dann würde der Tiebreaker eben in Richtung Titans gehen, weil die den direkten Vergleich wiederum gewonnen haben. Daher ist noch nicht sicher und das letzte Spiel wird es entscheiden. Aber Blake Bortles spielt tatsächlich mittlerweile gut und die Defense ist auf jeder Position so stark aufgestellt, dass sie auch ja in den Playoffs mal für eine Überraschung sorgen kann. Daher, es sieht ziemlich gut aus für Jacksonville und ich nehme an, dass dann der letzte Spieltag entscheiden wird, wie es auch für sie ausgehen wird.
Genau, das denke ich auch. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen vor, einfach weil die Titans mich diese Saison überhaupt nicht überzeugt haben. Vielleicht so ein bisschen Enttäuschung, auch wenn es vom Rekord her nicht ist, aber ich habe eigentlich ja eine überzeugendere Mannschaft erwartet, die einfach besser spielt, auch gerade offensiv. Das sind ja so Siege, die man irgendwie erwartet, aber die viel zu knapp einfach sind, auch gegen schlechtere Mannschaften. Da darf man jetzt mal gucken, wie das entwickeln wird, zumal die Titans ja noch das schwierige Spiel davor haben in der Woche vorher gegen die Rams. Also darf man gespannt sein, ob die Titans dort gewinnen können oder für mich, wie eigentlich erwartet, dort verlieren. Muss man mal gucken. Und dann, Florian, zu deinen Seahawks. Wir haben es ja schon gerade ein bisschen mit den Rams durchgesprochen gehabt. Das schwere, also das Heimspiel jetzt gegen die Rams, dann bei den Cowboys und dann gegen die Cardinals. Ich denke, du würdest gerne wahrscheinlich drei Siege sehen, dass man dort auch entsprechend den Division-Titel sich sichern kann. Aber denkst du, dass man auch bei einer eventuellen Niederlage gegen die Rams sich mit zwei weiteren Siegen auf jeden Fall in die Playoffs, zumindest in die Wildcard-Round retten könnte?
Das wird extrem schwierig werden. Es kommt jetzt im Moment ganz drauf an, was mit Bobby Wagner und KJ Wright passiert, weil man hat es gesehen gegen die Jacksonville Jaguars, die drei Plays, nachdem Bobby Wagner draußen war, allesamt dreimal ein Touchdown aus ja drei unterschiedlichen Feldpositionen, aber das war so katastrophal, weil Bobby Wagner wirklich ein Spieler ist, der den Defensive Player of the Year Award verdient hätte, weil er sowohl in der Run-Defense als auch in der Pass-Defense so viele Räume schließen kann und immer sein Team anführt in Tackles. Jedes Jahr jetzt immer wieder über 100 Tackles kommt, sogar weit drüber und dementsprechend einfach unersetzbar ist für das Team. Das heißt, wenn er raus ist und KJ Wright raus ist, dann traue ich ihnen sogar zu, dass sie gegen die Cowboys und die Cardinals große Probleme haben werden. Vor allem, weil dann eben bei den Cowboys ein Zeke Elliott auch wieder ein sehr gutes Laufspiel aufziehen kann. Daher, daran hängt es erstmal. Gegen die Rams wird extrem schwierig. Im Optimalfall sind beide fit und es gibt einen Sieg gegen die Rams und dann sollten die beiden anderen Spiele auch noch möglich sein. Aber im Moment bin ich tatsächlich pessimistisch eingestellt für die Seahawks und dementsprechend auch für die Seahawks-Fans hier in Deutschland. Vor allem, weil die National Football Conference einfach ja so vollgeladen ist mit guten Teams. Die Eagles und Vikings haben wir besprochen, die sind wohl uneinholbar, die sind quasi durch. Wenn die LA Rams gegen die Seahawks gewinnen, sind sie auch weg. Und dann die Saints, Panthers haben auch dann zwei Spiele Vorsprung, die Atlanta Falcons ein Spiel Vorsprung, wobei die ja den Tiebreaker wiederum gewonnen haben gegen die Seattle Seahawks. Dementsprechend wären dann die Playoffs quasi gelaufen. Und ja, eigentlich, es muss jetzt jedes Spiel gewonnen werden. Und dann wäre ja ein Playoff-Spot wahrscheinlich Platz 3 oder 4 drin. weil sie ja dann die Division gewonnen haben, dementsprechend Platz 4 sicher hätten. Aber im Moment sind die Chancen nicht so gut. Das alles entscheidende Spiel wird jetzt erstmal dieses Wochenende, aber im Prinzip ist ja jedes Spiel ein Endspiel, wie man so schön sagt.
Genau, das Hinspiel, Endspiel, das macht es auch so spannend. Dieser National Football Conference ist wirklich für mich die spannendste, also wirklich viel, viel spannender als in der AFC, wo es ja im Endeffekt eigentlich eine ziemlich klare Angelegenheit ist. Es gibt eigentlich nur die spannende Geschichte in der AFC West, wo es wirklich eng zugeht, aber die National Conference ist überall spannend und da kann man auch nicht sagen, wer irgendwie in einem Championship-Spiel gehen wird, weil man einfach nicht weiß, wer wie in den Playoffs antreten wird und weil einfach jeder jeden schlagen kann. Das muss man ja so ganz klar sagen. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, aber bevor wir in die Pause gehen, möchten wir noch einen kleinen Hinweis hinweisen. Und zwar, Florian, kennst du Schachboxen?
Habe ich schon mal gehört.
Ja, super. Dann solltest du unbedingt einschalten am Freitag. Da ist nämlich der Intellectual Fight Club Nummer 9. Die Kombination aus Schachboxen und, also Schach und Boxen, verspricht wieder viel Action diesen Freitag. Ab 20 Uhr geht's los. Schaltet also ein auf meinsportradio.de. Ihr könnt ihr in der App hören oder über den Webbrowser zu nahe reinschalten, wirklich zuhören. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Damit gehen wir in die Pause und kommen gleich wieder mit dem letzten Spiel und unserem Thema der Woche.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und kommen wir jetzt zu unserem letzten Spiel der dieswöchigen Ausgabe. Wir gucken zu den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens, die sich am Sunday Night Game getroffen haben. Und ja, die Steelers haben das mal wieder mit einer Punktlandung gewonnen. 39-38, Florian. Das war mal wieder ein knappes Ding für die Steelers.
Ja, und die Steelers können sich natürlich freuen, dass sie so einen guten Kicker haben mit Chris Boswell, der jetzt schon zum 4. Mal innerhalb der letzten 5 Spiele ganz zum Ende vom Spiel das entscheidende Field Goal geschossen hat. Weil gegen die Packers, gegen die Colts und die Bengals hat er es ja immer mit ablaufender Spielzeit gemacht. Diesmal waren noch immerhin 42 Sekunden über, aber trotzdem beeindruckend, dass sie es immer wieder so schaffen, noch zurückzukommen und das Spiel gerade so gewinnen. Vor allem, weil das Spiel ja wirklich schon gelaufen schien, weil sie bis ja tief im letzten Viertel noch zurück waren und auch wirklich weit zurück waren mit 9 Punkten, als dann gerade mal noch 6 Minuten 44 zu spielen waren. Da es sah fast schon so aus, als hätten sie verloren, aber dann kam mal wieder Antonio Brown, Ben Roethlisberger und ja, die beiden sind ja sensationell im Viertel anzuschauen, vor allem dann die letzten Drives funktionieren die beiden so gut miteinander und dann, ja, passieren da mal 30-Yard-Pässe, die sie in Field Goal Range bringen, wie jetzt über die letzten Spiele immer wieder geschehen und dann wird so ein Ding doch noch gewonnen.
Ja, auf jeden Fall, Big Ben war mal wieder der überragende Mann, 506 Passing Yards geworfen, bei 44 Versuchen, also bei 66 Versuchen, bei 44 Completion, so ist es richtig, hat mit den Zahlen mehr erzielt, als es Mitchell Trubisky in seinen ersten 3 Siegen mit den Chicago Bears geschafft hat, also nur mal so als Vergleich, wobei natürlich Mitchell Trubisky aufgrund der Receiver-Probleme bei den Bears jetzt nicht so als unbedingt als Maßstab zählen sollte, aber trotzdem unglaubliche Zahlen. Antonio Brown auch unglaublich, 11 Receptions, 213 Yards. Ja, und die Diskussion jetzt auch durch den Ausfall von Carson Wentz flohen ist wieder angeheizt, ob nicht Antonio Brown MVP werden sollte.
Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass er jetzt in den letzten 4 Spielen 627 Yards abgerissen hat, das heißt mehr als 150 pro Spiel und dabei ja 6 Touchdowns gefangen hat und vor allem jetzt in seinem 213-Yard-Spiel hat er noch nicht mal einen Touchdown gefangen und das ist schon beeindruckend. Es ist aber ein bisschen schwierig mit MVP für einen Receiver, das gab es in den letzten Jahren ja selten, weil das ich würde das Ganze ein bisschen anders strukturieren. Und zwar, ich fände es besser, wenn es einen MVP gäbe, der dann eben der Quarterback wird und es dann einen Offensive Player of the Year noch gibt, der dann eben auf einer Skill-Position oder von mir aus auch in der Offensive Line oder so spielt und genauso eben den Defensive Player of the Year, den es ja tatsächlich gibt. Und ja, weil ein Quarterback mit dem Wide Receiver zu vergleichen, ist halt immer schwierig. Der Quarterback hat so viel noch eindeutig mehr Aufgaben und dementsprechend, klar, Antonio Brown fängt jetzt extrem viele Pässe und wenn es jetzt mal wieder einen gibt, der nicht Quarterback spielen und MVP wird, dann sollte es klar er werden. Aber weil es eben wirklich die, ja, quasi die schwierigste Position gibt, ist, die es in irgendeiner großen Sportart gibt als Quarterback in der NFL, ist es ja trotzdem für mich immer noch so, dass ein Tom Brady, Russell Wilson, Carson Wentz oder dergleichen tatsächlich der MVP werden sollte.
Ja, Florian, nur zur Info, es gibt den Offensive Player of the Year Award von der NFL, der wird auch jedes Jahr vergeben. Letztes Jahr ist es Matt Ryan gegangen. Es war bisher auch nur zweimal ein Wide Receiver, der dort entsprechend den Award gewonnen hat. Das war beides Mal Jerry Rice, der wirklich All-Time Receiver, wirklich Top-Mann. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn Antonio Brown, der wirklich auch einer der besten Receiver wahrscheinlich aller Zeiten ist in der NFL, dass er doch irgendwann diesen Preis bekommen wird. MVP ist noch nie ein Receiver geworden, das gab es nie. Also es gab früher mal mehrere MVP-Auszeichnungen von Sportbroadcastern, von Associated Press, also gab es verschiedene. Und da ist mal einer geworden, aber von der Associated Press, wie es jetzt aktuell so der Fall ist, gab es bisher noch keinen Receiver, der in der ganzen Geschichte der NFL noch keinen, also noch einen MVP-Titel gewonnen hat. Also wäre es eine Premiere. Ob so passieren wird, man darf gespannt sein. Es sieht im Moment noch nicht so danach aus, weil, wie gesagt, Quarterbacks dort einfach ein bisschen lieber sind, weil sie auch aufgrund ihrer Position natürlich mehr Verantwortung tragen als ein Wide Receiver, der immer so ein bisschen abhängig ist von den Bällen, die er bekommt. Siehe aktuell AJ Green, der überhaupt nicht zufrieden ist. Oder auch einen, Mike Evans bei den Tampa Bay Buccaneers, der die Saison auch wirklich unterirdisch spielt, einfach weil er die Bälle von Jameis Winston und Ryan Fitzpatrick nicht bekommt. Aber Florian, genug zu den Steelers erstmal. Ich möchte jetzt mal drüber gehen zu den Baltimore Ravens, die mich sehr überrascht haben, muss ich zugeben, dass sie 38 Punkte auflegen können. Ich fand es aber einfach so ein bisschen bedingt durch die Defense der Steelers, die wirklich einfach nicht aufgepasst hat. Also Alex Collins konnte machen, was er will, 120 Yards bei 18 Attempts, also 10 Yards per Rush, das ist eine bombastische Zahl.
Ja, Alex Collins hatte möglicherweise das Spiel seines Lebens, wobei er dieses Jahr ja wirklich schon einige gute Spiele hatte. Das ist ein bisschen die Überraschung der Saison in Baltimore. Kommt natürlich auch davon, dass die Offensive Line schon zu den Besten der Liga zählt und dementsprechend große Lücken frei blocken kann. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn du schon mal ein paar Yards laufen kannst, bevor du den ersten Kontakt hast. Aber trotzdem, es war beeindruckend, was sie aufgelegt haben. 413 Total Yards sind ja auch einiges. Das Lustige ist, in dem Spiel wirkt es gar nicht so viel, weil die Steelers nochmal einiges mehr draufgehauen haben. Aber ja, trotzdem ein starkes Spiel. Der Offensive der Baltimore Ravens, 38 Punkte, ist immer beeindruckend. Nur, ja, es hat halt dann doch wieder nicht gereicht. Auch weil ein Ben Roethlisberger noch besser ist als ein Joe Flacco zum Beispiel.
Ja, genau, das hat man in dem Spiel dann auch einfach gesehen. Wie gesagt, Joe Flacco hatte ein gutes Spiel. Auch ein bisschen bedingt, dass die Steelers einfach ein paar Probleme haben. Ryan Shazier ist ja verletzt, wurde jetzt auf IR gesetzt. Das Gute aus Sicht der Steelers ist, dass Joe Hayden zurückkommen wird zum Spiel, pünktlich zum Spiel der Patriots, das wahrscheinlich das wichtigste Spiel sein wird. Florian, ich möchte auch einmal mit dir darauf eingehen. Pittsburgh Steelers, jetzt das wichtigste Spiel zu Hause gegen die Patriots, wo es ja darum gehen wird, dass wer den entsprechenden Nummer One Spot in der NFL oder in der AFC wahrscheinlich gewinnen wird, bei die Patriots eine Überraschung kassiert haben, jetzt am Monday Night gegen die Miami Dolphins. Was denkst du, wer wird dort gewinnen oder beziehungsweise wie wird es ausgehen?
Ich würde jetzt einfach mal auf die Pittsburgh Steelers tippen. Ich habe mich vor ein paar Wochen noch andersrum geäußert. Nur das Spiel findet einerseits in Heinz Field statt, wo die Steelers zu Hause sind und dementsprechend natürlich besonders stark sind. Und andererseits die Performance von den Patriots gegen die Dolphins war wirklich ja katastrophal. Also Tom Brady hat da gefühlt irgendwie Rolle getauscht mit Jay Cutler. Und dementsprechend müssen die jetzt erstmal nach dieser Niederlage zurückkommen. Sie haben auch hatten Rob Gronkowski gesperrt, aber auch bei ihren Receivern ist es so, dass und in Running Backs vor allem, dass es ja mal die Verletzung gibt und sie da einige Probleme haben, wer jetzt spielen kann, wer nicht. Und dementsprechend sieht es in der Offensive bei den Steelers tatsächlich jetzt besser aus. Vor allem, weil sie es ja jetzt endlich mal schaffen, Antonio Brown richtig gut einzusetzen, aber auch das Ganze abzustimmen noch mit ihren anderen Waffen, die sie haben. Dementsprechend im Moment mein Tipp, die Steelers. Entscheidend wird sein, dass sie nicht wieder wie dieses Wochenende gegen die Ravens den Start verschlafen und da schon weit hinten liegen und dann im letzten Quarter noch irgendwie auftrumpfen müssen, sondern wenn sie konstant spielen, dann ja, nehme ich die Steelers.
Okay, gut, ich als Patriots-Fan das natürlich nicht so gerne, aber ich bin auch skeptisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das hat mir schon Angst gemacht. Gut, Rob kommt zurück, das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Matchup, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich möchte nicht verlieren, weil dann kannst du noch eng werden mit Platz 2, da muss man nicht mal damit sprechen, wie das aussieht. Und ja, Florian, bevor wir jetzt noch zum Thema der Woche kommen, einmal noch Ravens, die mit 7-6 jetzt da. Playoffs möglich, also können die jetzt beiden Wildcard-Platz sich holen hinter den Titans?
Im Moment sind die Baltimore Ravens ja spielgleich mit den LA Chargers und mit den Buffalo Bills. Das heißt, es wird ganz, ganz eng. Mal, wenn man das Restprogramm begutachtet, dann spielen sie jetzt gleich gegen die Cleveland Browns. Bei denen sage ich ja, sie werden ein Spiel dieses Jahr auf jeden Fall noch gewinnen. Ob es gegen die Ravens ist, weiß ich nicht. Wobei bei den Ravens es ja auch immer wieder hoch und runter geht. Das heißt, ja, schauen wir mal. Und dann das Spiel gegen die Colts sollte auch kein Problem sein. Und die Bengals, ja, die muss man dann besiegen, wenn man in die Playoffs will. Das heißt, wahrscheinlich werden die Baltimore Ravens es schon noch irgendwie reinschaffen. Die Buffalo Bills hätten es eigentlich verdient, rauszufliegen, allein weil sie Tyrod Taylor gebencht haben für Nathan Peterman, der ja katastrophal gespielt hat. Und sie haben ja jetzt auch Probleme, weil Tyrod Taylor eben verletzt ist. Dementsprechend fliegen die wahrscheinlich raus. Nur die Chargers, wenn sie jetzt weiterhin kriegen, die Spiele, die sie gewinnen müssen, auch zu gewinnen, dann könnten die es in die Playoffs schaffen. Aber ja, es wird noch eng. Die Kansas City Chiefs sind ja auch bei 7-6, sind aber im Moment auf Division-Platz Nummer 1 in der AFC West, dementsprechend auf Platz 4 gesetzt in den Playoffs. Und ja, die spielen aber eben, wie gesagt, noch gegen die Chargers. Das heißt, einer von den beiden wird auf jeden Fall noch ein Spiel abgeben. Und dann ja, wären die Ravens fast in den Playoffs, wenn die Bills, so wie es aussieht, aber auch nochmal verlieren mit ihrem Backup-Quarterback, dann wären sie drin und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie es tatsächlich gerade noch in die Wildcard schaffen, ja.
Ja, Bills ist schon das gute Stichwort, Florian, im Endeffekt. Bevor ich jetzt auf die Bills eingehe, noch eine Breaking News, die vorhin gekommen ist, und zwar gibt's von Ian Rappaport, dem Insider von der NFL, neue Nachrichten zu Roger Goodells neuen Vertrag, der ja unterzeichnet wurde, haben wir letzte Woche ja drüber berichtet. Er wird bis 2024 gehen und danach wird Roger Goodell seine Karriere bei der NFL beenden. Er heißt, es wird nicht weiter dort arbeiten danach. Das heißt, wird jetzt in den 7 Jahren dabei helfen, einen neuen Ersatz für ihn zu finden, im Endeffekt, und einen neuen Commissioner zu finden. Da darf man sehr, sehr gespannt sein. Hat Joe Locke hat so zu Ian Rappaport gesagt. Gut, 7 Jahre, also wenn ihr noch Zeit habt bis dahin und ein bisschen warten könnt und dann in 7 Jahren gut Geld verdienen wollt, bewerbt euch sofort. Da kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall, eine Saison reicht ja schon, da hat man ja schon ausgesorgt fürs Leben, muss man ja so sagen. Also darf man gespannt sein, wer dann dorthin kommen wird. Wird spannend zu sehen sein, sie, und da haben wir jetzt mal Roger Goodell vor uns. Hat einige Probleme, die er anpacken muss. Mal gucken, wie er das so hinkriegen wird, und wie viel Venue oder Value er kassieren wird, weil das ist ja das große Thema in der LFL, dass man möglichst viel Geld kassiert, um auch so entsprechend die Ausgaben eindämmen zu können. Ja, Florian, ich habe es gesagt, Bills Thema der Woche, es war das Snow Game schlechthin. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde sind 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. So, sah aus wie ein Spiel aus den 70ern im Endeffekt, wenn man das Bild gesehen hat.
Ja, das Spiel war eins für die Geschichtsbücher. Es hat extrem Spaß gemacht, es anzuschauen. Und ja, kommt leider wahrscheinlich so schnell nicht mehr vor, weil es halt wirklich nie so viel schneit. Aber top anzusehen und mal ein ganz anderes Footballspiel, weil das Passing-Game halt ja komplett eingestampft wurde, vor allem in der ersten Halbzeit, weil es einfach nicht möglich war, irgendwelche Routen zu laufen, da 20 cm Schnee auf dem Platz liegt. Und man muss dazu ja sagen, die Linien, also die Yard-Linien, alle fünf Yards werden geräumt und auch die Seitenauslinien und die sogenannten Hashmarks, also der Bereich, in dem der Ball immer gesnappt wird. Aber abgesehen davon lag überall so viel Schnee, dass man sich wirklich fast nicht fortbewegen konnte. Und dementsprechend hat dann das Team mit dem besseren Rushing Game gewonnen. Und das waren die Buffalo Bills. LeSean McCoy hatte 32 Carries für 156 Yards. Das heißt, für die Bedingungen sogar extrem gute 5,9 Yards im Average. Und ja, dementsprechend hat es auch fast nichts ausgemacht, dass Nathan Peterman, beziehungsweise sogar nochmal der Backup davon, Joe Webb, spielen musste.
Ja, genau, Nathan Peterman hatte sich ja in dem Spiel verletzt gehabt im Endeffekt und dass Shady McCoy gut im Schnee klarkommen ist, das wissen wir ja schon, haben wir 2013 gesehen, als er damals noch gespielt hat, für die Eagles und dort ja beim Spiel gegen die Lions, wo es auch viel Schnee lag, hat er insgesamt 217 Rushing Yards gemacht. Das war sein Career Game, wirklich ein Spiel, was man sich daran erinnern wird, weil es auch viel Schnee dort damals gelegen hat. Und er beweist einfach, ja, Schnee ist sein Ding. Also kommt er gut mit klar.
Ja, total. Also das war wirklich schön anzusehen. Er hat es ja echt geschafft, wieder Lücken zu finden. Sogar mal einen 25-Yard-Run hingelegt und vor allem dann am Ende des Spiels ja auch noch einen Touchdown erzielt, um das Spiel zu beenden. Sehr schön war auch seine Feier danach, als er die Schneeengel gemacht hat. Und ja, das Spiel, die Spielszene, die wirklich die beeindruckendste war für mich, war aber der Extrapunkt. Denn wenn man zurückdenkt, im letzten Viertel sind die Indianapolis Colts ja tatsächlich noch zurückgekommen, haben es dann sogar geschafft, einen Touchdown zu erzielen und sind dann logischerweise für 2 Punkte gegangen, weil Field Goal schießen war in den Bedingungen quasi unmöglich.
Zumal wenn Terry vorher Field Goal verschossen hatte, ja, aus 33 Yards, glaube ich, waren es.
Stimmt, und man hat auch bei den Punts gesehen, der Ball ist gar nicht in die Luft hochgekommen, weil der Ball ist bei Minusgraden, der ist quasi gefroren, hart wie ein Stein und dementsprechend schlecht kann man den kicken. Und dabei war es übrigens auch witzig anzusehen, wie der Ball bei dem Punt sofort liegen geblieben ist und nicht noch irgendwo hingerollt ist. Dementsprechend konnte man damit ganz gut spielen. Aber ja, eben kurz vor Ende des Spiels dann, ja, Two-Point-Conversion hat auch funktioniert, wurde aber zurückgepfiffen wegen einer Holding-Penalty, beziehungsweise Offensive Pass Interference sogar. Dementsprechend gab es eine 10-Yard-Strafe und das hat dann dazu geführt, dass der Extrapunkt aus 43 Yards geschossen werden musste und das hat Adam Vinatieri dann sensationell gemacht, denn ich meine, er ist der älteste Kicker der NFL und da hat er seine ganze Erfahrung reingepackt, denn wer es noch nicht gesehen hat, muss man es sich unbedingt noch anschauen. Der Ball ist ja wie eine Bananenkurve geflogen, da war schon quasi neben dem Goldpfosten, ist dann aber doch noch reingedreht worden und das war wirklich beeindruckend. Vor allem schön zu sehen, wie die ganze Mannschaft, alle 11 Spieler auf dem Feld, noch extra eine Timeout genommen hat, um den Schnee wegzuräumen, damit er gescheit anlaufen konnte und den Ball dementsprechend gescheit schießen konnte. Also hat man noch nicht gesehen, auf jeden Fall äußerst selten und ja, beeindruckende Aktion und wirklich einfach ein schönes Footballspiel für alle Fans.
Auf jeden Fall, auch gerade weil es ja so selten halt ist. Ne? Man sieht man schon mal wirklich so ein Schneespiel mit wirklich so viel Schnee und ja, Adam Vinatieri hat es ja schon bewiesen in seiner Zeit, dass er auch durchaus im Schnee kicken kann. Wobei er natürlich auch 2 Field Goals verkickt hat und somit mit ein bisschen Pech eine halbe Million Bonus verpassen kann, weil er hätte einfach da drinnen stehen, dass er bei 90% getroffenen Field Goals eine halbe Million kriegt, aber dadurch, dass er die beiden Field Goals jetzt verschossen hat, ist er glaube ich bei 87%. Das heißt, er muss jetzt die nächsten 5 Field Goals treffen, dann ist alles wieder gut. Wie gesagt, muss gucken, ob die Colts das auch so weit schaffen, so viel Field Goals dann auch in dem Rahmen schießen zu können, aber ist natürlich für ihn ein bisschen schade. Es war aber ein unglaubliches Spiel, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es einfach was Ungewöhnliches ist. Ich hatte sogar einen, der hatte gesagt, habe ich irgendwo gelesen, dass sie eigentlich die Colts, die hatten ja weiße Trikots an, die hätten sich eigentlich einfach nur in den Schnee legen müssen, weil die hätten ihn sowieso nicht gesehen und dann einfach festhalten. Also wundert sich einfach, warum getackelt wird, das wäre noch lustig gewesen.
Das stimmt, das hätten sie machen können. Und was ja auch dann irgendwann angewandt wurde, war, als die Offensive Line, beziehungsweise die Defensive Line begonnen hat, den Schnee einfach auf den Ball ja rüber zu schippen, beziehungsweise die Offensive Line damit ein bisschen abzuwerfen, um sie damit zu verunsichern. Hat man heute nicht gesehen, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall anzuschauen und kann man eigentlich nur hoffen, dass es diese Saison nochmal passiert, weil, also am besten natürlich in irgendeinem Spiel, wo 2 Teams spielen und für die es nicht mehr um die Playoffs geht, weil wenn so für ein Team die Playoff-Chancen dann platzen, wäre natürlich auch schade. Aber zum Anschauen würde es sich echt nochmal lohnen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja Denver gegen Indy, das sind ja 2 Teams, die nicht so aufeinandertreffen, aber Denver ist dann vielleicht doch ein bisschen zu hoch, dass der Schnee fällt, obwohl es eigentlich durchaus passieren kann. Muss man mal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall lustiges Spiel, wenn wir nochmal was mit Schnee hatten. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht auf Twitter, guckt euch die Videos an, es ist einfach nur lustig, es macht unglaublich viel Spaß, das zu sehen, wie das funktioniert. Und bei dem Kick von Vinatieri muss ich noch ergänzen, habe ich eher an Roberto Carlos gedacht, der ja auch mit seinem Kick immer wieder durch den Bogenlampen geschossen hat. Also es war wirklich hat alles mit dabei, was man haben wollte als Fußballfan. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne eine Rezension auf iTunes, 5 Sterne natürlich, wenn es euch besonders gut gefallen hat, aber auch gerne konstruktive Kritik, woran wir arbeiten können, was wir besser machen können. Schreibt uns gerne. Könnt auch mit uns in Kontakt treten, uns auch Fragen schreiben über Twitter oder auch über Facebook jeweils mit dem Handle, beziehungsweise über Twitter, nicht über Facebook, mit dem Handle InterceptionFT. Könnt ihr uns immer schreiben, immer wieder Feedback geben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, beziehungsweise ihr hört unsere Kollegen Patrick und Clemens jetzt morgen entsprechend oder übermorgen, je nachdem, wann es online geht, zu dem Thema College Football mit einem absoluten Experten in dem Bereich, der auch schon bei meinem Sportradio war. Bei Andreas hat er schon sein Buch vorgestellt, also schaltet ein. Und wenn auch das gefällt hat, gibt es dann gerne 5 Sterne Rezension. Ansonsten bleibt bei uns bei. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann darf man gespannt sein, wie die NFC aussehen wird. Was hat diese Woche schon wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil sich schon wieder einiges geändert hat. Also von daher, bleibt dran, guckt weiter Football und wir hören uns nächste Woche.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.